ARD. HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl und heute einen Blick nach Nahost. Schon vor dem Krieg haben immer wieder palästinensische Gemeinschaften aufgegeben und die Gebiete, in denen sie ansässig waren, verlassen. Zu groß waren die täglichen Schikanen und die Gewalt durch jüdische Siedler. Menschenrechtsorganisationen sagen, die Vertreibung dieser Gemeinschaften habe System. Es gehe vor allem in den Gebieten, in denen laut den Oslo-Verträgen Israel die Kontrolle hat, darum, diese Gegenden für Palästinenser unbewohnbar zu machen. Seit dem 7. Oktober haben sich die Vertreibungen im Schatten des Krieges noch verschärft. Tausende Menschen haben seitdem ihre Häuser verlassen. ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler darüber, was die Siedler antreibt und warum das dem Frieden im Nahen Osten entgegensteht.
Ein Besuch im Jordantal vor einigen Wochen. Eine karge Gegend in den Hügeln. Der Ort wird Hirbet Ein Rashash genannt. 18 Familien leben hier, rund 85 Menschen. Die Gegend gehört zum sogenannten C-Gebiet. Das sind mehr als 60% des Westjordanlands. Seit den Oslo-Verträgen hat Israel hier die volle Kontrolle. Das heißt, israelisches Militär und israelische Polizei wachen über die Sicherheit, aber auch über eine Baugenehmigung entscheidet hier der Staat Israel. Damals, in den 90er Jahren, war der Plan, dass die C-Gebiete innerhalb von 5 Jahren Teil eines palästinensischen Staates sein sollten. Dazu ist es nie gekommen. In Hirbet Ein Rashash stehen keine Häuser, eher Hütten. Die Männer sitzen zusammen in einem großen Raum. Auch Sliman Salameh Sawache, ein großer Mann mit Schnurrbart und weißer Kopfbedeckung. Und wenn man ihm glaubt, ist sein Leben die Hölle.
Die Frauen und die kleinen Kinder haben Angst. Wenn sie morgens aufstehen, fragen sie, sind die Siedler gekommen? Wenn sie in die Schule gehen, fragen sie, sind die Siedler da? Die kleinen Kinder und die Frauen. Aber für uns ist das schon normal geworden.
Sie leben hier von ihren Schafen, die sie in der Gegend weiden lassen. Die Siedler, das sind jüdische Israelis, die der Meinung sind, das Land gehöre ihnen. Immer wieder kämen sie vorbei und schikanierten die Menschen hier, erzählt Sliman Salameh Sawache.
Sie machen Probleme. Sie haben Fenster eingeschlagen. Den alten Mann haben sie geschlagen. Er ist 85 Jahre alt. Sie bereiten den Kindern Probleme. Sie verwüsten die Gewächshäuser, die Solarpaneele, die Stühle. Die Leute in Al-Kabun und in Ras Setin sind schon gegangen. Das ist Regierungspolitik.
Wir sind hier unterwegs im Westjordanland, das von Israel völkerrechtswidrig besetzt wird. Wir sprechen mit den Beteiligten, wollen uns selbst ein Bild machen. Irgendwann konnten die Menschen von Hirbet Ein Rashash ihre Schafe nicht mehr an Wasserstellen bringen, die sie jahrelang benutzt haben. Irgendwann hatten sie nicht mehr Zugang zu Land, um die Tiere weiden zu lassen. Für viel Geld mussten sie Futter zukaufen. Und dann noch die regelmäßige Gewalt, von der nicht nur Sliman Salameh Sawache erzählt, sondern die auch Menschenrechtsorganisationen und auch die Vereinten Nationen dokumentiert haben. Inzwischen haben die 18 Familien von Hirbet Ein Rashash aufgegeben. Palästinenserinnen und Palästinenser wohnen hier jetzt nicht mehr. Hirbet Ein Rashash ist kein Einzelfall. Es gibt weitere Ortschaften im Jordantal mit ähnlichen Entwicklungen. Auch in Al-Kabun lebten Familien. Sie waren infolge der Flucht und Vertreibung hunderttausender Palästinenser in der Zeit der Gründung des Staates Israel vor Jahrzehnten hierher gekommen. Als wir den Ort besuchen, finden wir nur noch die Trümmer ihrer Unterkünfte und Ställe. Hier und da raucht es noch von den Bränden, die gelegt wurden. Auf dem Weg haben wir Wasserleitungen gesehen. Oben auf dem Hügel betreiben Siedler inzwischen ein großes Weingut. Wir sind unterwegs mit Yehuda Shaul. Ein großer, kräftiger Mann. Als israelischer Soldat war er im Westjordanland. Danach hat er mit anderen die Organisation Breaking the Silence gegründet, ist heute einer der prominentesten Kritiker der israelischen Besatzung und des Siedlungsbaus.
Das Land, das hier von 1967 bis heute bebaut ist und auf dem sich entwickelte Siedlungen befinden, beträgt 8000 Hektar. Das ganze Westjordanland hat 560.000 Hektar. Rechne nach. Wir sprechen von weniger als 2% bebautem Gebiet. Mit Landwirtschaft, also dem Anbau, haben die Siedler nochmal 12.000 Hektar. Aber was wir in den letzten 2-3 Jahren sehen, ist, dass sie ihre Sprache verändert haben. Jetzt ist es ein Kampf um die offenen Gebiete. Sie sagen, alle offenen Gebiete müssen uns gehören. Idealerweise sollen alle Palästinenser zusammen in Enklaven sein. Jetzt sind wir in einem Kampf um die offenen Gebiete.
Yehuda Shaul beobachtet diesen Kampf schon lange. Doch inzwischen, sagt er, gäbe es eine neue Qualität. Ganze Gebiete des Westjordanlandes würden nach und nach entvölkert.
First of all, we talked about the massive.
Zunächst mal sprechen wir über eine massive Landnahme. Es geht um 10% der C-Gebiete, in denen Palästinensern inzwischen der Zugang verweigert wird. Es gibt einen Wirtschaftskrieg. Wenn Ortschaften immer weniger erreichbar sind, gibt es weniger Weideflächen, die um sie herum liegen. Bauern müssen mehr Futter kaufen. Und dazu kommt noch die Siedlergewalt, nicht nur auf den Feldern, wie man von den Menschen hört, sondern auch zu Hause. Und wenn Frauen und Kinder all dem ausgesetzt sind, ist es aus. Gemeinschaften fallen zusammen wie beim Domino.
Für Yehuda Shaul steht fest, die andauernde Landnahme im Westjordanland folgt einem Plan. Das ARD-Studio Tel Aviv hat eine Aufnahme zugespielt bekommen. Sie stammt von einer Konferenz, auf der radikale Siedler über einen solchen Plan sprechen. Das war vor etwas über 3 Jahren. Eingeladen hatte die Organisation Amana. Ziel von Amana ist es, Siedlungen auszubauen und die dazugehörige Infrastruktur, also Straßen, Strom- und Wasserleitungen, Telekommunikationsnetze. Vieles davon zahlt der Staat Israel. Als Ziel geben Vertreter von Amana außerdem eine Besiedlung des Westjordanlands mit 1 Million Israelis an, also rund doppelt so viele Siedler wie heute. Diese Ziele werden von Teilen der israelischen Regierung unterstützt. Benjamin Netanyahus rechtsextreme Koalitionspartner stellen sicher, dass auch in Kriegszeiten Geld in den Siedlungsbau und in die Infrastruktur der Siedler im Westjordanland fließt und dass neue Projekte, tausende neue Wohneinheiten genehmigt werden. Star der Veranstaltung von Amana war Ze'ev oder Zambish Hever. Als verurteilter Terrorist und Mitglied einer jüdischen Untergrundorganisation saß er schon im Gefängnis. Zambish Hever gilt unter ultranationalen rechtsextremen Siedlern als Visionär. Er will nicht nur größere Siedlungen mit mehr Wohnungen im Westjordanland, sondern vor allem auch mehr Land.
Lasst uns tun, was wir können. Lasst uns das System einspannen, das uns dann vielleicht folgt. Lasst uns handeln. Und eines, was wir über die Jahre immer weiter ausgebaut haben, sind die Höfe mit Herden. Diese Bewirtschaftung mit Herden haben wir in den letzten 3 Jahren immer mehr ausgeweitet. Heute decken sie doppelt so viel Land ab wie die bebauten Gebiete. Das ist heute die Wahrheit. Doppelt so viel.
Auf der Veranstaltung spricht auch Emuna Nissim, 27 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern, eine Siedlerfrau. Eigentlich stammt sie aus Kiryat Arba, einer Siedlung bei Hebron, wo ein Denkmal für Baruch Goldstein steht, ein Siedler und ein Terrorist. 1994 hat er bei einem Massaker in einer Moschee in Hebron 29 Menschen getötet. Emuna Nissim hat mit ihrem Mann Hagai einen sogenannten Außenposten gegründet. Stolz erzählt sie von ihren 400 Schafen und dass die Tiere auf einem Gebiet von rund 700 Hektar weiden.
Wir sind auf das Land gezogen. Das war wie der Wilde Westen. Es gab da eine Herde, die Arabern gehörte, an dem Ort, der jetzt die Mitte unserer Farm ist. Die Araber behandelten das ganze Land, die 700 Hektar, als wäre es ihres. Ihr müsst verstehen, dass heute, wenn eine Herde oder auch nur 2 Schafe auf unser Land kommen, dann kommen sofort die Soldaten und vertreiben sie. In den ersten Tagen hatten wir ein Auto, dann einen Wohnwagen und die Schafe waren hinter einem Zaun. In 3,5 Jahren haben wir uns entwickelt, Gott sei Dank. Und jetzt ist die Farm in einem völlig anderen Zustand.
700 Hektar mit einer Familie und 400 Schafen. Im Detail wurde auf der Konferenz, die von der rechten Organisation Amana ausgerichtet wurde, besprochen, wie man ein möglichst großes Gebiet kontrollieren kann. Das war vor 3 Jahren. Inzwischen hat sich die Landnahme weiter beschleunigt. Darüber kann Dror Etkes genaues berichten. Der Experte dokumentiert die Vertreibung von Palästinensern und die Landnahme der Siedler im Westjordanland. Auf seinem sehr abgenutzten Computer zeigt der Israeli in einem Café, wie er arbeitet. Dror Etkes trägt alle Daten zusammen, die er bekommen kann. Er vergleicht Luftbilder, verarbeitet Verwaltungsdaten, spricht mit Zeugen und er ist selbst viel im Westjordanland unterwegs. Etliche Organisationen, auch in Israel, nutzten seine Daten.
Wir sprechen über die großen offenen Flächen im Westjordanland. Hier ist der Großteil der palästinensischen Landwirtschaft. Und hier sind die Weideflächen für die Herden. Die palästinensischen Hirtengemeinschaften sind von diesen Gebieten abhängig.
Die radikalen Siedler nehmen sich große Teile dieses Landes, so Dror Etkes, indem sie eigene Höfe gründeten, den palästinensischen Herdengemeinschaften ihre entgegensetzten. Denn nichts sei so effektiv wie eine Schafherde, um eine möglichst große Fläche Land zu vereinnahmen.
Wenn man von einer Herde lebt, muss man von Ort zu Ort ziehen, vor allem in einem trockenen Gebiet wie Palästina, wie dem Westjordanland. Zu bestimmten Zeiten sind manche Gebiete zu trocken, dann muss man weiterziehen. Und deshalb nehmen die Siedler diese Gemeinschaften ins Visier, denn sie wollen sehr große Teile der C-Gebiete entvölkern und sicherstellen, dass dort keine Palästinenser sind, einfach so. Und sie tun das, indem sie Dutzende israelische Herdenaußenposten gründen. 95% davon wurden in den letzten 10 Jahren gegründet.
Dror Etkes zeigt seine akribische Arbeit auf der Karte. Da sind inzwischen mehr als 130 israelische Siedlungen, abgeschlossene Wohngebiete, zum Teil ganze Städte. Aber ihn interessieren vor allem die landwirtschaftlichen Außenposten der Siedler. 77 gibt es davon inzwischen im Westjordanland. Mit ihren Herden halten sie große Flächen besetzt. Durch den Vergleich von Luftaufnahmen hat Dror Etkes die Außenposten auf seinen Karten markiert. In der Summe geht es um viel Land. Mehr als 24.000 Hektar werden nach den Berechnungen von Dror Etkes inzwischen von Siedlern mit ihren Herden kontrolliert. Das seien etwas weniger als 7% des gesamten Westjordanlandes, sagt er. Fragt man Siedlerorganisationen wie Amana, dann beschützen die Siedler mit ihren Herden sogenanntes staatliches Land, also Gebiete, die zum Beispiel zu militärischem Übungsgelände erklärt wurden, zu Naturschutzgebieten oder die archäologisch besonders schützenswert sein sollen. Eine solche Ausweisung von Gebieten betreibt Israel seit Jahren. In Folge wurden in großem Stil Gebäude von Palästinenserinnen und Palästinensern abgerissen und oft zogen dann radikale Siedler nach. Yehuda Shaul berichtet von einem solchen Fall.
Take for example Yinon Levy.
Nimm zum Beispiel Yinon Levy, ein gewalttätiger Siedler aus den South Hebron Hills, der einen Außenposten mit Herden betreibt, der Metarim Farm heißt. Das ist einer von den Gewaltbereiten, über die die USA Sanktionen verhängt haben. Zusammen mit einem anderen Außenposten in der Nähe von Azael hat er 5 palästinensische Gemeinschaften in der Gegend vertrieben. Es gibt keine Palästinenser im C-Gebiet im Umkreis von Kilometern rund um seine Siedlung, seinen Außenposten.
Die USA und weitere Länder hatten vor kurzem Sanktionen gegen einige besonders radikale und gewalttätige Siedler verhängt. In einer Erklärung des Außenministeriums hatte es geheißen:
Yinon Levy hat eine Gruppe von Siedlern angeführt, die mit ihren Taten eine Atmosphäre der Angst im Westjordanland geschaffen hat. Regelmäßig führt er Gruppen von Siedlern von der Meitarim Farm aus an, die palästinensische und beduinische Zivilisten angegriffen und ihnen mehr Gewalt angedroht haben, falls sie ihre Häuser nicht verlassen. Sie haben ihre Felder verbrannt und ihren Besitz zerstört. Levi und andere Siedler der Meitarim Farm haben wiederholt mehrere Gemeinschaften im Westjordanland angegriffen.
Deutschland hat bisher keine solcher Sanktionen verhängt, wie sie jetzt Washington ausgesprochen hat. Dabei wird die zunehmende Siedlergewalt auch von den Vereinten Nationen international verurteilt, nur hat das meist keine Konsequenzen. Nach den Berechnungen von Dror Etkes ist mehr als die Hälfte der Gebiete, die heute von Siedlern mit ihren Herden kontrolliert werden, palästinensisches, zum Teil privates palästinensisches Land. Das sei eine neuere Entwicklung der letzten 2 Jahre, meint Etkes. Es gehe dabei um Enteignung und um die Vertreibung von Menschen.
And it's important to understand that the violence is a built-in component in the story.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Gewalt ein Teil des Vorgehens ist. Denn wenn du so einen Außenposten einrichtest, geht die Arbeit erst los. Jetzt musst du sicherstellen, dass im Gebiet um deine Farm keine Palästinenser mehr sind. Das Problem? Das Gebiet wird von Palästinensern genutzt, für ihre Herden und für Landwirtschaft. Und wie macht man das? Es gibt nur einen Weg: Gewalt.
Unterwegs im Westjordanland wird erkennbar, was aus den Menschen wird, die vertrieben wurden. Dazu muss man die asphaltierten Straßen verlassen und auf ziemlich schlechten Wegen ein Stück in die Hügel fahren. Hier stehen ein paar Zelte, in einem Verhau sind etwa 20 Schafe. Nur ein Mann ist hier, der sich um die Tiere kümmert. Bis vor kurzem hat er in Al-Krabun gelebt, ein Ort, von dem es jetzt nur noch Trümmer gibt.
Es gab eine Schule und so. Die Lage war gut, bis die Siedler gekommen sind. Sie sagten, du bist hier auf israelischem Boden. Dieses Land ist Israel.
Der Mann ist mit seinen Schafen aus dem C-Gebiet geflohen, in das sogenannte B-Gebiet, wo die Zivilverwaltung palästinensisch ist. Ob er bleiben kann, ist nicht sicher, denn es ist nicht sein Land. Auch er berichtet von Überfällen und Schlägen der Siedler und von Zerstörung.
In der jetzigen Lage ist es schwer, als Gemeinschaft, als Dorf zusammenzubleiben. Es ist schwer. Deshalb können wir nicht mehr so leben wie in Al-Kabun. Es wurde immer gewalttätiger. Daher haben wir entschieden zu gehen, bevor es zu Krankenhausaufenthalten, Gefängnis und Dingen dieser Art kommt. Anfangs haben wir noch gedacht, dass die Polizei kommt, um zu vermitteln. Aber nein, die Siedler, die Armee, die Polizei und die Regierung sind alle das Gleiche.
Mit dem 7. Oktober, dem Terrorangriff aus dem Gazastreifen auf Israel, hat sich die Lage auch im Westjordanland verschärft. Einerseits gab es dort mehr Sicherheitsmaßnahmen, auch Verhaftungen wegen möglicher Unterstützung des Terrors dort. Aber im Schatten des Gazakriegs haben auch Landnahme und Vertreibung von Palästinensern zugenommen. Organisationen wie B'Tselem, die seit Jahren Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten aufdecken, haben die Fälle dokumentiert. 16 Gemeinschaften, 151 Familien, mehr als 1000 Menschen haben seit dem 7. Oktober, seit dem Beginn des Kriegs in Gaza, ihre Häuser verlassen. Sie haben aufgegeben, sich der anhaltenden Gewalt gebeugt. So wie in Chirbet Eina Rashash. Am 9. Oktober haben Siedler die Straße zu dem Ort blockiert. Dadurch kamen Menschen und Tiere nicht mehr an Wasser. Am 13. Oktober verließen zuerst die Frauen und Kinder den Ort, am 16. Oktober dann auch die Männer mit rund 1500 Schafen. Und auch die Qualität der Siedlergewalt hat sich verändert, so die israelische Organisation B'Tselem. Ein Besuch in Atwani in den Hügeln südlich von Hebron. Der Ort gehört zu einer Reihe von Gemeinden, die Masefer Yatta genannt werden, auch dies Teil des sogenannten C-Gebiets. Auch hier in der Gegend haben nach dem 7. Oktober Vertreibungen stattgefunden. Israelische Aktivistinnen und Aktivisten sind immer wieder hier. Sie haben hunderte Fälle von Siedlergewalt dokumentiert. Sie versuchen, bei den Gemeinschaften zu sein, Öffentlichkeit zu erzeugen und sie so vor den Angriffen zu schützen. Seit dem 7. Oktober sei das schwer geworden, sagt Zahar Wardi.
Es fühlt sich so an, als könnten Siedler alles tun und keinen stört's. Es gibt keine Aufmerksamkeit. Alle schauen auf Gaza und was dort passiert. Zweitens sind Siedler aus dieser Gegend als Reservisten eingezogen worden und sie sind hier auf dem Posten. Dieselben Siedler, die vor 1,5 Monaten Palästinenser ohne Uniform angegriffen haben, machen das jetzt mit. Und wenn man die Polizei ruft, dann sagen die, das ist okay, das Militär ist da, denn das sind die.
Good to see you again.
Auch Basil Adra lebt in Atwani. Er hat gerade etwas Berühmtheit erlangt dadurch, dass ein Dokumentarfilm über seine Heimat, den er mit einem palästinensischen und zwei israelischen Filmemachern gedreht hat, bei der Berlinale gewonnen hat. Es gab auch einen Skandal, weil der israelische Co-Regisseur Yuval Avraham bei der Preisverleihung mit Blick auf die Besatzung des Westjordanlandes von Apartheid gesprochen hatte. Und Basil Adra hatte wegen des Gazakriegs einen Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel gefordert. Auch er stellt seit dem 7. Oktober eine Veränderung fest.
Die Siedler hatten schon immer den Plan, mehr Land zu stehlen. Aber seit dem 7. Oktober haben sie mehr Macht. Sie tragen Uniformen, denn sie sind Soldaten, ganz offiziell. Der Staat erlaubt ihnen zu tun, was sie tun. Eine Uniform zu tragen, Häuser zu zerstören und Brunnen und viele, viele palästinensische Ortschaften mit Bulldozern zu sperren. Und sie bauen mehr Straßen für sich, errichten Zelte, mehr Farmen.
And they build more roads for themselves and they build more tents, more like farms for themselves.
Basil Adra hat Gewalt am eigenen Leib erlebt. Er wurde zusammengeschlagen. Mitte Oktober hat er gefilmt, wie sein Cousin von einem Siedler angeschossen und schwer verletzt wurde. Sein Cousin kam gerade mit anderen aus der Moschee von Atwani. Da ist ein Siedler mit einem Sturmgewehr und auf einmal fällt ein Schuss. Basil Atras Cousin war lange im Krankenhaus und wurde mehrfach operiert. Er hat jetzt einen künstlichen Darmausgang. Er behält bleibende Schäden. Das Video zeigt übrigens auch einen israelischen Soldaten, der ruhig daneben steht, ohne einzugreifen. Immer öfter aber seien Soldaten im Westjordanland auch selbst die Aggressoren, bestätigt Yehuda Shaul, der hier mal selbst als Soldat im Einsatz war. Auch früher hätten sich israelische Soldaten hin und wieder an Übergriffen auf Palästinenser beteiligt. Heute aber habe das System.
Post October 7, the settlers are the soldiers and the army is the settlers.
Nach dem 7. Oktober sind Siedler die Soldaten. Die Armee besteht aus den Siedlern. In diesem Krieg sind die richtigen Soldaten, die besser trainierten und ausgerüsteten, aus der Westbank nach Gaza und an die Grenze zum Libanon versetzt worden. Und im Westjordanland dienen die Reservisten. Das sind regionale Bataillone, Einheiten, die hauptsächlich aus lokalen Siedlern bestehen. Die gleichen gewalttätigen, manchmal verurteilten kriminellen Siedler, die vor 6-7 Monaten palästinensische Gemeinschaften zusammengeschlagen haben und sie dort, wo sie leben, vom Land vertrieben haben, tun das jetzt in Uniform und mit Gewehr, mit voller Autorität.
Zum Teil sind diese Soldaten Freiwillige, zum Teil wurden sie eingezogen. Auch der Experte Dror Etkes, der für verschiedene NGOs recherchiert, sieht ein Problem.
Das sind dieselben Siedler, die ohnehin in dieser Gegend leben. Die, die gestern noch Siedler waren, sind es immer noch. Und gleichzeitig sind sie Soldaten, die unter dem Schirm des israelischen Militärs angreifen. Das ist ein neues Phänomen. Das gab es vorher nicht. Tausende israelische Siedler wurden vom Militär eingezogen. Und sie handeln mit der Autorität des israelischen Militärs. Dabei ist wichtig zu verstehen, das Westjordanland ist kein Teil von Israel. Das ist besetztes Gebiet, unmittelbar vom israelischen Militär regiert. Und das bedeutet, dass jeder Soldat unglaubliche Autorität und Macht hat gegenüber den Palästinensern.
Anfang November hatten wir Jibril Musa Abu Aram besucht. Der Bauer lebt auch in den Hügeln südlich von Hebron. Er kann Urkunden zeigen, die belegen, dass das Land, das er bewirtschaftet, ihm gehört. Er hat viele Olivenbäume. Auch zu ihm seien die Siedler in Soldatenuniform gekommen, erzählt er uns.
Einer von denen, die ich kenne, hat mich schon vorher angegriffen und versucht, meine Schafe zu vergiften. Ein Siedler. Aber jetzt trägt er eine Soldatenuniform.
Damals hat er angefangen zu weinen, als wir ihn besucht haben. Jetzt hat er uns eine Sprachnachricht geschickt. Er schlafe mittlerweile mit seiner Frau woanders aus Angst vor nächtlicher Gewalt. Dreimal wurde er angegriffen. Auf seinem Land sind inzwischen die Schafe der Siedler. Seine Oliven konnte er dieses Jahr nicht ernten.
Die Polizei sagt, dass es den Siedlern erlaubt ist, mit den Schafen die Türen meines Hauses zu erreichen, solange sie das Haus nicht betreten. Allerdings darf ich mich nur 30 Meter von meinem Haus entfernt aufhalten. Sie sind jetzt auf dem Land. Sie verteilen die Schafe auf den Feldern und wandern dort frei umher, mit 10 Leuten bei sich.
Fragt man Basil Adra, dann hat er wenig Hoffnung, dass etwas dagegen unternommen wird. Auch Staaten wie Deutschland wirft er das vor.
Sie tun nichts. Sogar die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien tun nichts. All diese großen Länder behaupten, sie schützen internationales Recht und die Menschenrechte. Sanktionen gegen 4 oder 5 Siedler sind Schwachsinn. Man muss die Siedler stoppen, aber vor allem auch die Siedlung. Während du 4 Siedler bestrafst, genehmigt Netanyahu 3.000 bis 4.000 neue Wohnungen. Und die israelische Regierung zerstört hunderte palästinensische Häuser in den C-Gebieten. Am Ende geht es doch um die Fakten. Diese Siedler tun genau das, was Netanyahu unterstützt: einen palästinensischen Staat durch den Siedlungsbau zu verhindern und palästinensische Ortschaften auszulöschen.
Was die Siedler antreibt und warum das dem Frieden im Nahen Osten entgegensteht. Über die Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland hat ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet. Ich bin Liane Stahl und empfehle Ihnen gerne den Podcast zur Reportage auf hrinforadio.de und wie immer in der ARD Audiothek.